So, pass auf, Vicky. Hopp, fang, komm. Hopp. Hast du? Hast du?
Ne, was ist das? Ist das ein Stöckchen oder was?
Nö, Eiswürfel habe ich hier für dich. So, hopp. Bist du an?
Gott. Ja. Gott, oh Gott.
Du bist echt nur ein Sohn. Du bist wirklich nur
ein Sohn. Man hätte es ja eigentlich wissen müssen. Man hätte es ja wissen müssen.
So, bitte. Du bist vielleicht einer. Kannst doch nicht mal Eiswürfel fangen, nur.
Wahnsinn. Nee, kann ich wirklich nicht.
Ja, bitter. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter. Ja, was machen wir denn mit dir? Also bist du irgendwie noch, wie wirst du denn selber urteilen? Würdest du irgendwie dich jetzt irgendwie in diesem DFB-Podcast weiter stattfinden lassen oder nicht?
Boah, also ganz ehrlich, wenn das jetzt unser Vorspann ist, da kann ich jetzt, also das schaffe ich jetzt nicht so direkt in 2 oder 3 Sätzen. Also ich würde sagen, dass mir jemand die Entscheidung besser abnimmt und mich vielleicht einfach mal für den Sommer sperrt.
Alles klar, okay. Also Eier geht anders, aber ich glaube, vielleicht im Laufe dieser Folge kriegt auch Veggie endlich mal eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
So. So, mein lieber Freund. Also, wir werden über Antonio Rüdiger vielleicht noch zu reden haben.
Lass uns doch jetzt direkt darüber sprechen. Also, wenn wir jetzt
wollen wir gleich direkt drüber sprechen? Okay, alles klar. Dann legen wir los. Also, vielleicht für die nicht so tief drin sind in dem Thema Antonio Rüdiger und was da so gelaufen ist gegen Barcelona und was da alles so passiert ist, ordnen das doch einmal ganz kurz für uns ein.
Okay, also ich beginne mal mit dem, was vorm Finale los war. Was Real Madrid veranstaltet hat in Richtung der Schiedsrichteransetzung. Als dann noch die Schiedsrichter eine PK gegeben haben, haben sie sich noch kindischer verhalten, haben das Bankett geschwänzt, waren nicht bei der PK, es gab kein öffentliches Training. Also das ist einfach bodenlos von Real Madrid. Das muss man als erstes mal sagen. Wollen immer die Königlichen sein, der größte Club, und benehmen sich wie, also ich weiß gar nicht, wie ein zickiges Kränzchen von Leuten, die sich einmal die Woche treffen und sagt einer, ich nehme den Ball jetzt mit. Ganz, ganz peinlicher Verein Real Madrid, zum wiederholten Male. Die Ehrungen Ballon d'Or ausfallen lassen, weil die eigenen Spieler nicht, also das ist erbärmlich. Nicht die Königlichen, die Erbärmlichen ist das. So, und rund um dieses Spiel scheint dann auch irgendwie Antonio Rüdiger sich gemüßigt gefühlt zu haben, bei einem Offensiv-Zweikampf und Foul dann komplett alle Sicherungen durchzudrehen. Ich finde, wenn du ihm ins Gesicht geguckt hast, musstest du wirklich befürchten, dass der auf den Schiedsrichter losgeht. Ich finde, Eiswürfel werfen auf den Schiedsrichter alles andere als ein Kavaliersdelikt. Ich finde, was da an Begriffen, an deutschen Beleidigungen kam, finde ich auch schlimm. Es ist jetzt das dritte Mal innerhalb von, glaube ich, 6 Wochen nach der Halsabschneidegeste gegen Atletico-Fans, die ihn auch provoziert hatten. Und dass er nach einem gewonnenen Pokalhalbfinale in die Kabine von San Sebastian läuft, um die zu provozieren mit Atletico Bilbao, Athletic Bilbao Sprechchören. Also unfassbar. Ich finde auch, dass die Diskussion, die gerade geführt wird, total daran vorbeiläuft, dass jetzt jeder, der ihn kritisiert, in eine Schublade reingesteckt wird. Und man einfach nicht sagen darf, dass das als Vorbildcharakter eines DFB-Nationalspielers natürlich überhaupt nicht geht und meiner Meinung nach auch sanktioniert werden muss.
Puh, okay. Also ich finde, der Fehler beginnt weit vorher. Du hast es so ein bisschen angerissen. Denn Antonio Rüdiger ist immer schon einer gewesen, der immer so einen Tick drüber war in der letzten Zeit. Und es gab auch immer mal wieder von ihm irgendwie so komische Reaktionen, auch teilweise so auf dem Platz, wo dann irgendwie Spieler irgendwie ein Bein stellt und schubst und so. Und es gibt alles so Sachen, wo ich denke, vielleicht hätte ihm da vorher schon mal jemand sagen sollen, mein lieber Antonio, wie sieht's eigentlich aus? Wollen wir mal reden? Und in den Vereinen, gut, das ist dann irgendwie Vereinsgeschichte, spätestens dann, wenn es um den DFB geht und um die Nationalmannschaft geht, dann hat er eine Projektionsfläche, die ja uns irgendwie auch betrifft. Und da fand ich eine sehr kluge Stimme eigentlich von Rudi Völler, der ja immer so ein bisschen bedachter ist. Und der einfach auch so sinngemäß gesagt hat, darüber wird zu reden sein. Und ich denke, da ist auch noch so ein bisschen das Ergebnis offen. Wer Julian Nagelsmann ein bisschen kennt, glaube ich, der duldet das nicht. Der hat vielleicht einfach auch für den einen Teil noch Verständnis. Also so Sachen wie, Hurensohn und so weiter, das ist ja schon in dem Sprachjargon von jedem U15-Spieler. Also das würde ich nochmal, da würde ich den Punkt noch irgendwie abziehen, aber alles andere, boah, da denke ich mir, mein lieber Freund, warum hat man nicht vorher mal irgendwie mit dir gesprochen? Es gab doch irgendwie mal so eine Serie, wo war denn das noch? War das bei RTL? Beim RTL müsstest du doch eigentlich wissen, Thomas, für so schwer erziehbare Kinder gab es doch mal so eine Doku. Da wäre es doch super gewesen, wenn Antonio Rüdiger vielleicht einfach mal mitgemacht hätte, wenn die Eltern ihn einfach mal irgendwo in Kalifornien in der Wüste ausgesetzt hätten, zusammen mit einem Sozialarbeiter, und er hätte sich da irgendwie durchkämpfen müssen, irgendwie so. Irgendwie so ging doch das Format, oder? Ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut gewesen.
Ja, das ist mir jetzt fast eine Spur zu salopp. Also ich weiß jetzt, wo du hin möchtest. Ich glaube, er war ja beim DFB auch Juniorennationalspieler. Ich glaube, dass man beim DFB auch mit ihm gearbeitet hat, aber ich sehe hier ganz einfach einen Wiederholungstäter, der, wie gesagt, für die Sache gegen Atletico 40.000, glaube ich, Geldstrafe bekommen hat. Das 40.000 juckt ja niemanden, spielt auf Bewährung in der Champions League. Ich frage mich allen Ernstes, wie der DFB immer predigt, Respekt, Anstand, deinem Gegenüber, den Schiedsrichter achten. Ohne Schiedsrichter geht's nicht. Und dann greift er den Schiedsrichter an. Also mit Eiswürfeln. Das ist ja kein Witz, wie wenn du ein Tape wirfst oder sowas. Da kannst du ja einen mit verletzen. Und da kommt dann wirklich auch der Spruch, wie willst du denn das einem Jugendlichen erklären in Zukunft, wenn Antonio Rüdiger, der für viele Millionen Kinder wahrscheinlich ein Vorbild ist, wenn der so freidreht? Und ich finde, man muss eine ganz klare Sanktion zeigen, auch vom DFB. Ich bin jetzt nicht der, der sagt, der muss für alle Zeiten aus der Nationalmannschaft ausgeschlossen werden. Aber da ist es mit einer Geldstrafe nicht getan. Ich würde ganz klar sagen, er muss irgendwie auch etwas machen, in eine Schule gehen oder in Neukölln mit Jugendlichen sprechen. Und er muss fürs Nations League Finale in Deutschland vom DFB gesperrt werden. Und danach ist es dann auch gut, hoffentlich. Dann hat er hoffentlich seine Lektion gelernt und kehrt wieder zurück. Aber das, finde ich, muss jetzt einfach sanktioniert werden. Und wie du es ja auch sagst, er provoziert auch gern mal, auch auf dem Fußballplatz. Erinnere dich an diese Hürdenläufer-Aktion bei der WM in Katar. Da hat er den Gegenspieler verhöhnt. Also wir sprechen hier nicht von einem, der das erste Mal auffällig wird. Und er ist auch 32 Jahre alt. Selbst was Real im Vorfeld da alles losgetreten hat, ist ja schon sein eigener Herr.
Vielleicht ist er einfach mit Jens Lehmann irgendwie verwandt, entfernt. Man weiß es nicht. Gut, du hast wirklich einen Punkt, und zwar den Punkt Nationalmannschaft und Vorbild und diese ganze Respektgeschichte. Sämtliche Kampagnen ist er ja auch mit durchlaufen, oder zumindest einige, wo es dann so ein bisschen um sei ein besserer Mensch geht. Und das hat auf jeden Fall einen Geschmack, der schmeckt bitter nach. Da bin ich komplett bei dir. Und gab ja einige, die eine fette Sperre gefordert haben. Auch tatsächlich Menschen, manche Experten oder manche Ex-Nationalspieler, die sich da jetzt einfach auch zu Wort gemeldet haben. Aber werden wir sehen, was der DFB entscheidet. Ich denke,
Also ich fand heute das, was Rudi Völler gesagt hat, natürlich nicht falsch. Aber ich fand, also wenn das alles ist, fand ich das doch ein bisschen wachsweich, muss ich ehrlich sagen. Also ich erinnere auch an Sachen in der Vergangenheit, wo ich gesagt habe, kannst du dich erinnern, als Lukas Podolski auf dem Platz Ballack eine gescheuert hat, also der wurde noch nicht mal gesperrt vom, also deinen eigenen Mitspieler angehen. Dann habe ich letzte Mal gesagt, bei Leroy Sané, wie er dem Linienrichter da die Hand wegschlägt. Und das ist jetzt für mich einfach eine Sache. Ich glaube auch, dass es, was du ja eben schon gesagt hast, ich meine, mit 32 Jahren ist man auch noch nicht so alt, zu sagen, vielleicht muss ich tatsächlich auch, ich kenne mich da nicht aus, ein Anti-Aggressionstraining machen oder sowas. Aber dass diese Bilder nochmal für einen Foul in der Verlängerung so dermaßen auszurasten und dann auch, wie gesagt, Dinge auf den Schiedsrichter zu werfen, das finde ich krass. Und wenn du dir sonst was zur Schule fahren kommen lässt, vielleicht im Straßenverkehr, dann gibt's ja auch eine stufenweise Bestrafung. Und deshalb sage ich um Gottes Willen nicht, dass man jetzt hier, dass wir hier urteilen sollen, der darf nie mehr Nationalmannschaft spielen. Aber jetzt muss mal was passieren, dass er selber auch nachdenkt.
Das finde ich eine sehr schöne Idee. Und damit können wir es auch abschließen. Aber ich finde, wir fordern jetzt einfach, vielleicht machen wir da einfach eine Petition auf, dass wir einen Idiotentest für auffällig gewordene Fußballspieler installieren. Das wäre auch ganz gut. Einfach so ein Trainingsprogramm, einfach nochmal so.
Naja, Idiotentest heißt das ja nur im Volksmund. Das ist ja tatsächlich eine MPU, eine medizinisch-psychologische Untersuchung ist das.
Ja, aber du bist ja da von uns derjenige, der einfach, wie soll ich sagen, verbal da einfach das nochmal auf den Punkt bringt. Ich bin da etwas salopper.
Ja. Nein, aber man kann ja auch ein Punkteabbauseminar machen und irgendwas, finde ich, muss man dann noch machen, dass man dann kann man sich das überlegen und dann ist es beim nächsten Mal hoffentlich besser. So, wenn wir jetzt schon international sind,
ja.
Herzlichen Glückwunsch an Liverpool, finde ich schon stark, ne? Wie sie sich gegenseitig gefeiert haben. Vor einem Jahr hat Jürgen Klopp übergeben an Arne Slot, der wird jetzt Meister mit einer kaum modifizierten Mannschaft. Starker Triumph, starke Geste und tolle Bilder aus Liverpool, muss man sagen.
Ja, und stark. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, man hat ja immer so gedacht, so was kommt denn bitte nach Jürgen Klopp? Da sind ja alle irgendwie völlig hohl gedreht und haben gedacht, okay, das ist, also Liverpool ist jetzt, steigt ab, gefühlt. Also es war schon das große Chaos da und zack, guck mal, es ist ganz anders gekommen. Nein, großer Respekt, ich habe auch einen Riesenspaß, Liverpool-Spieler anzugucken. Es ist für mich wirklich teilweise, streckenweise auch wirklich der beste Fußball, den man sich so angucken kann. Also ich bin schon, dass er, ich weiß nicht, wie du es siehst, also Arne Slot nochmal so einen draufgesetzt hat, also wirklich nochmal so die Kirsche oben drauf, das teilweise weiterentwickelt, was er davor gefunden hat von Jürgen Klopp. Und das finde ich wunderbar. Also ich hätte es ihm so nicht zugetraut. Ich bin aber auch kein Arne Slot-Kenner und ich finde es klasse, dass es solche Geschichten noch gibt. Deshalb Glückwunsch nach Liverpool und die Bilder.
Ja, um eins zu sagen, ich glaube vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, er hat das Spiel ein bisschen verfeinert, ein bisschen mehr auf Ballbesitz, während es bei Klopp sehr körperlich war. Trotzdem muss man auch sagen, die Rückrunde, sie waren zwar die beste Rückrundenmannschaft in der Premier League, das lag aber vor allen Dingen auch an dem Einbruch von Manchester City. Da hat man in den Pokalwettbewerben gegen Paris schon gesehen, dass es in der Rückrunde ein bisschen gehakt hat. Ich glaube, er ist der sechste Trainer, der in seiner ersten Saison in der Premier League den Titel holt. Also das ist für sich schon stark, dann einen Club zu holen, übernehmen, der so von einer Figur wie Jürgen Klopp geprägt war. Das ist richtig stark, da bin ich vollkommen bei dir. Und ich glaube, sie müssen jetzt aber auch ein bisschen was am Kader tun. Also Salah und Van Dijk, das ist geil, dass die verlängern, aber die sind auch schon 32 und 33. Also brauchen sie auch ein bisschen frisches Blut auf jeden Fall. Aber ich denke, der Meistertitel steht dann in Liverpool schon fast über allem anderen, weil sie auch in England ja immer sich so ein bisschen auch in der Underdog-Rolle sehen. Und ich glaube aber auch, dass sie nächstes Jahr auf jeden Fall höhere Ziele in der Champions League haben.
Ja, wobei Salah könnte ich mir vorstellen, dass er mit 40 noch gut kickt. Also das ist irgendwie so ein Dante oder das ist auch so ein Ronaldo. Ja gut, Ronaldo ist jetzt tatsächlich
so. Ja gut, Dante ist ein bisschen andere Position. Ne? Ich glaube, als Abwehrspieler kannst du das noch ein bisschen länger so machen.
Ah, meinst du? Mhm. Also
natürlich.
Der hat schon auch ganz schön auf die Knochen gekriegt, der Kollege Dante.
Also, ja, aber als Abwehrspieler kannst du ja selber auch austeilen. Ich glaube, als Stürmer mit der Explosivität und so kannst du nicht so lange auf dem Niveau spielen. Also das gibt's nicht. Spieler, die so lange gespielt haben wie Klaus Fichtel, der Älteste, der jemals in der Bundesliga gespielt hat, damals für Bremen mit 43 oder sowas, das sind halt meistens Abwehrspieler gewesen.
Gut. Okay. Gut. Dann habe ich eine Chance, wirklich noch vielleicht auch nochmal anzufangen beim ersten FC Köln vielleicht. Aber es ist nochmal eine andere Geschichte.
Lass uns über die Bundesliga sprechen. Ich würde sagen, Eintracht Frankfurt, herzlichen Glückwunsch zur Champions League. Das ist eine bärenstarke Bundesliga-Saison.
Ja, das ist es so. Dann bleiben wir doch gleich international, genau. Von Liverpool direkt rüber.
Nach Bambletown.
Nach Bambletown, genau. Hier ist ein Bambelsche, ich habe hier ein Bambelsche. Genau, zum blauen Bock. Stark, muss man sagen, von der Eintracht und auch stark jetzt aus eigener Kraft. Das ist alles richtig gut. Hättest du es Dino Topmöller zugetraut?
Ich war sehr kritisch nach seiner ersten Saison, weil ich finde, da sind sie in die Europa League eingezogen mit einer ganz schwachen Rückrunde. Er hat in der Conference League nicht geliefert. Also das war richtig, ich will nicht sagen grenzwertig, aber das, man hat gedacht, wo ist sein eigener Stil? Wie tritt er auch auf? Und seit man den Vertrag verlängert hat oder gesagt hat, du machst das weiter, so ist es ja richtig, erlebe ich auch einen ganz anderen Dino Topmöller bei Gesprächen, bei Pressekonferenzen, wie er umgeht, auch mit Rückschlägen gegen Tottenham. Das wurde mir übrigens ein bisschen zu schön geredet, dieses Ausscheiden gegen Tottenham, weil Tottenham ist im Moment 14. in der Premier League. Da kommt zwar dann immer der Begriff, ja, die haben ja so viel Geld mehr, aber Tottenham ist in der Nahrungskette der Premier League League auf Platz 7 oder 8. Also die kriegen dann auch nicht die besten Spieler. Du verstehst, was ich meine. Mhm. Übrigens Kompliment wie ein Van der Feen, den ich in Wolfsburg gar nicht so großartig gesehen habe, bei Tottenham hinten spielt. Aber das war ein Ausscheiden im Viertelfinale, das ist völlig okay. Und dieses Spiel, wo jetzt auch eine Menge Druck drauf war, gegen Leipzig so überzeugend zu gewinnen, das ist aller Ehren wert. Und die Eintracht qualifiziert sich das erste Mal über die Liga für die Champions League, macht den, glaube ich, Siegesrekord und ist auf Kurs, den Punkterekord von Adi Hütter zu brechen. Also Eintracht Frankfurt ist nachhaltig. Das, was Gladbach 8-9 Jahre geschafft hatte, immer an der Schwelle zur Champions League, ist Frankfurt gerade davor, als einer der ehemals abgestürzten Traditionsvereine, richtig groß eine Nummer zu werden und sich dauerhaft unter den ersten 4-5 einzunisten. Und dafür meine herzlichen Glückwünsche.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, herzlichen Glückwunsch Kevin Trapp. Ich hätte nicht gedacht, dass er so bärenstark zurückkommt. Insgesamt, also ich war völlig außer mir. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Du hast es ja auch so ein bisschen angetextet. Na, ob der wirklich nochmal dahin kommt. Ja, ob der wirklich auch nochmal an Kawasanch vorbeikommt. Klar, ist jetzt verletzt, deshalb steht doch Kevin Trapp
wieder im Tor. Der Portugiese in dir, Kawasanch.
Kawasanch, ja. Und aber zack, ist Kevin Trapp wieder komplett da. Und er ist nicht nur schön, er ist einfach auch ein geiler Keeper. Und Glückwunsch auch an Knauf. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn irgendwie noch immer noch abgespeichert als HSVler.
Ansgar aber, Knauf?
Ja, frag mich als mal warum.
Warum als HSVer?
Ich habe dir keine Ahnung. Kennst du das? Wenn du ab und zu mal irgendwie so einen Spieler hast, wo du ganz sicher bist, der hat da und da gespielt und hat nie da gespielt.
Nee, das kenne ich nicht. Ich kenne nur dieses Phänomen, dass du einen Spieler hast, der hat vielleicht 6-7 Vereine gehabt, du verbindest ihn mit 2-3 und dann liest du bei Wikipedia und dann denkst du, was, da hat der auch gespielt 2 Jahre? Das kenne ich, aber ich nehme Knauf. Ja. Übrigens, das muss ich ganz ehrlich sagen, für die, die es jetzt morgen die Eier frisch auf die Ohren bekommen, bin ja bei meinem Freund Andi, wo ich in München immer Unterschlupf finde, unter anderem der Premier League-Chef, der mich auf 2 elementare Fehler hingewiesen hat, lieber Mike.
Ach du Scheiße, jetzt bin ich gespannt.
Also Arne Slot ist erst der 5. Trainer, der das schafft in seiner ersten Saison. Okay. Weil Claudio Ranieri, der mit Leicester City Meister geworden ist, hatte vorher schon,
natürlich,
hatte schon mal in England gearbeitet.
Natürlich.
Ich weiß gar nicht, Claudio. Wo, in Watford oder sowas, keine Ahnung. Muss ich nachher nochmal nachfragen.
Hinten in Chelsea, Southampton bestimmt.
Chelsea war er, glaube ich, auch. So, und ja, dann ist Tottenham jetzt 16. War damals zwar 14., aber du siehst, hier wird Genauigkeit groß geschrieben.
Ach du liebe Zeit. Ja. Ja, wie konnte dir das passieren? Der Almanach ist entzaubert.
Meinlich, ich muss ihm gleich noch ein Bier ausgeben. So.
Ja, so, bitteschön. Also, Eintracht Frankfurt, herzlich willkommen zurück in der Champions League. Können wir das schon sagen?
Ja, das können wir sagen. Bayern, Leverkusen und die Eintracht sind in der Champions League. Dazu herzlichen Glückwunsch. Okay. Und ich würde jetzt sagen, um den 4. Platz gibt es ein Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg. Dortmund haben wir so oft beleuchtet, deshalb würde ich ganz gerne mal auf Freiburg gucken, weil ich das wirklich bemerkenswert finde, mit einem negativen Torverhältnis, mit eigentlich in jedem Spiel gegen die vermeintlich Großen eine Klatsche, aber jetzt so stabil zu sein und setzt Spieler wie Günther und Griffo einfach auf die Bank, also die ja eigentlich jahrelang Stützen waren. Griffo kannte das Gefühl bei Streich, Günther überhaupt nicht. Also das finde ich echt bemerkenswert.
Ja, aber das liegt am Hefezopf. Wir haben in der letzten Episode darauf hingewiesen, das ist der Hefezopf. Also Julian Schuster wird wahrscheinlich jetzt einfach immer Hefezöpfe von der Schwiegermutter backen lassen und zack, wird es auch was mit international. Ganz einfach. Nein, Respekt. Also auch hier haben wir doch das Phänomen. Also guck mal, das ist so ein bisschen Liverpool-resk. Da hat man gedacht, der große Christian tritt ab. Der Julian, was macht er jetzt? Kriegt er das einigermaßen hin oder steigt Freiburg direkt ab? Und zack, steht er da, wo er steht. Und das ist tatsächlich, ja, gut, nicht, also, das ist kein Wunder, aber es ist schon aller Ehren wert, sagen wir.
Also sagen wir mal so, absteigen hätte ich nie gedacht. Ich weiß auch, du meinst das jetzt ein bisschen übertrieben, aber man muss schon auch mal klar festhalten, in Freiburg sind Strukturen schon gewachsen. Die haben mittlerweile auch einen richtig guten Kader. Da wird auch gutes Geld bezahlt. Und sie machen es trotzdem immer noch so gut in ihrer Underdog-Rolle, wobei Schuster das ja auch gar nicht so mehr macht. Aber was ich interessant finde, und da siehst du den Unterschied, die haben ja jetzt 2-mal Europa League gespielt, waren 2-mal im Achtelfinale. Das, glaube ich, ist der Unterschied zu Mainz, unabhängig davon, dass der Kader auch teurer ist. Mainz stand vor 5 Wochen auf einem Champions League Platz und hat plötzlich gedacht, oh Gott, wir hören nächstes Jahr die Hymne, wir spielen in der Champions League. Und dann fängst du an nachzudenken und das macht ja auch was mit dir. Und Freiburg weiß immer, wo die Spiele sind, die du gewinnen kannst, setzt jetzt nochmal ein Ausrufezeichen, haben keinen Spieler, der mehr als 9 Tore hat in der ganzen Saison. Das ist Wahnsinn, wie sie das auf mehrere Schultern verteilen. Spieler wie Kübler mit 5 Tore wachsen plötzlich hinaus. Ja. Also für mich ist es fast sicher, dass sie unter die ersten 6 kommen. Und ich würde sagen, Freiburg ist jetzt fast in der Pole Position für die, sind sie auch auf Platz 4, aber auch gegen Dortmund von der Ausgangsposition. Also für mich ist der Kampf um Platz 4 einer zwischen Freiburg und Dortmund.
Und weißt du, was mich am meisten freut daran? Mich freut am allermeisten daran, dass man so gesagt hat, ach, wisst ihr was, wir glauben, Marco Rose, der schafft das einfach nicht. Wir zaubern da jetzt mal unseren Super-Experten rein und setzen den auf die Bank, Scholt Löw, weil wir sind RB Leipzig und wir sind insgesamt dieses ganze Red Bull-Unternehmen und wir haben natürlich Lösungen und wir werden natürlich die Champions League irgendwie dann doch reißen. Wir müssen einfach nur gucken, dass wir international wirklich die Rolle spielen, die wir schon. Wir wollen auch Geld verdienen. Und zack! Weißt du, das wäre in meiner Wahrnehmung, in meiner Hoffnung endlich mal sowas, wo du sagen würdest, scheiß Kohle, scheißt auf euer Geld. Damit ist eben doch nicht alles zu machen. Da braucht es dann einfach doch noch sowas wie Herzblut, doch noch sowas wie Können, doch noch sowas wie Willen und nicht Bräsigkeit und nicht zu überlegen, Spiel ist gleich vorbei, wo ist der nächste Louis Vuitton-Laden oder der nächste Philipp Plain-Laden? Das ist tatsächlich, also ich hoffe, dass es so kommt, dass vielleicht Leipzig vielleicht sogar noch auf Platz 7 landet, damit einfach mal da irgendwann auch Ruhe ist und dass sich vielleicht der ein oder andere mal besinnt. Ich würde es so hoffen, aber vielleicht ist das zu viel Rosamunde des Fußballs.
Einen Satz noch zu Leipzig, weil du weißt, ich bin jetzt nicht so einer, der sich da so groß reinsteigert oder vertieft, weil es mir eigentlich egal ist, beziehungsweise ich kein RB-Fan bin, aber was ich glaube, neben dem, ich habe ja gesagt, für mich war die Entlassung von Marco Rose folgerichtig. Man sieht aber, dass da mehr im Argen liegt. Also ich glaube, in Sachen Kaderzusammenstellung, die Mannschaft hat sich ja fast ergeben in Frankfurt. Und das, nachdem sie unter Scholt Löw die ersten beiden Bundesligaspiele gewonnen haben. Also das kann man, glaube ich, sagen, die Probleme liegen tiefer.
Okay, aber lass uns vielleicht einfach da mal, das ist natürlich ein ganz guter Punkt, von der Zäsur zu machen, weil bedeutet das jetzt eigentlich der Sieg von Freiburg gegen Wolfsburg wirklich das Ende von Hasenhüttl? Lass uns vielleicht aber auch in dem Kontext mal so ein bisschen eingehen auf das ganze Karussell, was da passiert ist innerhalb von einer Woche. Das haben wir eigentlich noch gar nicht besprochen, nämlich das Trainer-Wechsel-Dich-Spiel und irgendwie kurz vor knapp dann nochmal alle rausschmeißen, nochmal neu besetzen und so weiter und so fort. Das ist ja völlig irre, was da passiert ist in der ersten, in der zweiten Liga.
Gut, dann mache ich den Hasenhüttl-Sprung. Der Alpenklopp, wie er genannt wird. Also ich finde Ralf Hasenhüttl, ich mag ihn als Typ extrem. Finde auch, dass der in der Bundesliga mit Ingolstadt und Leipzig auch echt gute Leistungen gebracht hat. Was er in Southampton gemacht hat, fand ich richtig stark. Die fast zu einem etablierten Mitglied der Premier League zu machen. Zur Wahrheit gehört aber auch in der Abstiegssaison. Er hat, glaube ich, auch 2x0-9 überlebt. Das fand ich sensationell. In der Abstiegssaison war er ja auch beteiligt. Man sieht jetzt, wie schwierig das ist, sich dann wieder zu etablieren. Alle 3 Aufsteiger steigen ab aus der Premier League. Jetzt ist er zurückgekommen, hat letztes Jahr in einer schwierigen Phase, also sie waren ja nie direkt abstiegsgefährdet, aber man war so am Rande, hatte sie gerettet, war das einzige Gesicht, hat in der Hinrunde echt guten Fußball spielen lassen und in der Rückrunde haben sie zu Hause gegen die 4 letzten, glaube ich, 3 Punkte geholt. Und damit hat man alle Ambitionen auf Europa verspielt. Deshalb wird es zu Ende gehen am Ende der Saison, aber ich finde dieses Rumeiern bei Wolfsburg gerade auch, das finde ich fast ein bisschen unwürdig. Dann sagt doch einfach, wir haben unser Ziel nicht erreicht, das weiß man ja jetzt und dann trennt man sich. Das zur ersten Liga, weil ich glaube, so viele mega interessante Themen gab es dann am Wochenende auch nicht.
Ja, gut, also es gab die Überraschung in Hoffenheim, dass man sich wirklich geschlossen hinter Ilzer gestellt hat. Das war tatsächlich für mich,
Also du machst jetzt in einem Abwasch Leipzig, Wolfsburg, Hoffenheim. Also das ist jetzt.
Nein. Es geht mir jetzt um die ganze Trainerdebatte und die erstaunlichen Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen können. Nämlich einmal, dass Ilzer auf der einen Seite heißt es, im Sommer trennt man sich wieder von ihm.
Das glaube ich persönlich auch. Das glaube ich persönlich auch.
Glaube ich auch, aber dann stellt man sich geschlossen hinter ihn.
Ja, so, das ist doch kurios. Das heißt jetzt erstmal bis zum Ende der Saison und man sagt, er hat Vertrag, aber die Bilanz von ihm ist ja auch relativ desolat. Ich glaube, in diesem Umfeld, also Hoffenheim ist der schlimmste Club überhaupt. finde ich wirklich. Also was da, jetzt haben sie ja Wittmann rausgetan mit Rogon und soll da nicht mehr so viel mitreden. Aber das ist Wahnsinn. Aber Ilze hat es auch nicht geschafft, aus einer Ansammlung von vielen guten Spielern, das muss man schon sagen, was Langfristiges zu machen. Er wird sehr kritisch gesehen im Verein. Ich glaube nicht, dass er in der neuen Saison Trainer ist. Ich glaube aber auch nicht, dass sie absteigen, trotz nur noch 5 Punkten Vorsprung an einem schwierigen Restprogramm. Also das würde ich jetzt als Vereinsverantwortlicher übrigens auch sagen. Der ist nächstes Jahr Trainer, damit die Mannschaft überhaupt noch auf den Trainer hört, wenn ich jetzt mit Ilzer die Saison zu Ende mache.
Wollen wir die anderen beiden kuriosen Trainerentscheidungen und das, was darum rum gewesen ist, nämlich Schalke und 1. FC Kaiserslautern in der zweiten Liga machen und noch ein bisschen kurz noch auf die erste Bundesliga eingehen oder ist der Vorschlag direkt in die zweite Liga?
Ich habe ja gerade gesagt, ich finde nicht, dass es in der Bundesliga noch was besonders Großes jetzt gibt, was sich elementar verschoben hat. Deshalb fand ich den Übergang von dir zur zweiten Liga gut. Aber ich weiß nicht, was hast du für ein Thema noch in der Bundesliga?
Ich finde interessant, das Spiel des VfL Bochum gegen Union finde ich interessant, weil es ein sehr gutes Spiel war, ein wirklich richtig gutes Spiel von Bochum war. Und sie haben nur 1-1 gespielt. Bochum ist jetzt Letzter. Heidenheim hat überraschend gegen Stuttgart gewonnen. Finde ich wirklich überraschend. Und das bedeutet für mich jetzt eigentlich im Grunde genommen, dass Bochum raus ist. Also ich finde schon, Bochum ist raus. Vor allen Dingen, wenn du jetzt auch siehst, dass Kiel einfach nochmal gegen Mönchengladbach gemütlich 4-3 gewonnen hat. Also ich glaube, jetzt sind die Verhältnisse relativ klar. Und wenn du dann auch nochmal so ein bisschen mitkriegst, was Dieter Hecking auch zur Mannschaft gesagt hat und wie er es gesagt hat, wie er sich öffentlich geäußert hat, da ist schon so ein Stück weit Aufgabe mit dabei. Also ich glaube, wir können uns verabschieden vom VfL Bochum in der ersten Fußball-Bundesliga. Das macht mich in der Tat ein bisschen traurig. Ich bin jetzt irgendwie kein...
Boah, das finde ich aber ein bisschen früh. Also es sind 4 Punkte hinter Heidenheim und die spielen am Freitagabend in Heidenheim. Wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie einen Punkt dahinter. Also der Abgesang ist mir aber deutlich zu früh.
Ist dir zu früh? Okay, also ich sage, Bochum ist durch im negativen Sinn. Aber dann lass uns gerne, also,
ich finde, dass Bochum gestern viel reingehangen hat. Ich finde, wie auch im Heimspiel gegen Augsburg haben sie das Spiel nicht gewonnen, trotz einem Chancenplus. Deshalb sind die Chancen für Bochum, wenn du Tabellenletzter bist, dann sind die am schlechtesten. Aber mich jetzt schon verabschieden von einem Spiel, wo sie am Freitagabend in Heidenheim spielen. Und Heidenheim hat mit Glück in Stuttgart gewonnen. Das haben sie sich verdient. Sie haben sich in alles reingeworfen. Sie hatten einen tollen Torwart, aber es war jetzt auch nicht so, dass Heidenheim den VfB an die Wand gespielt hat. Deshalb würde ich das jetzt noch warten. Also Bochum hat die schlechtesten Karten, aber sind für mich noch nicht abgestiegen.
Okay, aber du kennst das ja bei mir.
Durch,
genau. Sage, bei dir durch. Ist durch, dann ist durch. Gut.
Aber du hattest mich ja jetzt schon vor ungefähr 7 Minuten gefragt, was ich von diesen Trainerwechseln halte.
Ja.
Und deshalb kann ich dazu etwas sagen, bevor wir dann in die zweite Liga gehen. Ich finde, bei Schalke und Hannover finde ich die Trainerwechsel nachvollziehbar. Breitenreiter hat nicht geliefert. Er hat eine schlechtere Bilanz, was den Abstand nach oben angeht, als Leitl. Du willst für die neue Saison planen. Über Schalke hatten wir letzte Woche schon gesprochen. Da ist ganz vieles ganz schief gelaufen. Aber dass du dann jetzt sagst, ich fand, letzte Woche war ich ganz klar auf Seiten von Van Wonderen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass der mit der Mannschaft überragenden Fußball gespielt hat und dass dann ein neuer Mann wie Frank Baumann jemand Neues mitbringt. Das kann ich total verstehen, wer auch immer das wird. Es wird ja alles Mögliche gehandelt, auch Sandro Wagner, wo ich mich dann immer frage, okay, der hat 2 Jahre in Unterhaching trainiert und war dann beim DFB. Reicht das schon für Schalke? Das ist ein anderes Thema. Aber das kann ich dann verstehen. Bei Markus Anfang war es so, dass Markus Anfang zwar spielerisch etwas implementiert hat, aber dass die Laufwerte katastrophal waren in Lautern, Sprints, Laufleistung, was am Betze immer gefordert ist und immer dieses Kleinmachen. Oh, wir haben gegen Ulm einen Punkt geholt. Boah, die sind ja so stark. Also das, ich glaube, dass Markus Anfang am Ende auch immer ein bisschen an sich selber scheitert, was ich irgendwie ein bisschen schade finde, weil er durchaus ja auch einen spielerischen Ansatz hat. Und Thorsten Lieberknecht, das passt dann irgendwie zum Betze schon wie Faust aufs Auge. Ist ja 92 A-Juniorenmeister mit denen noch geworden, mit Thomas Hengen zusammen. Und gestern die einzige Mannschaft, die Top 6 hat nicht gewonnen. Der Betze ist wieder drin im Aufstiegsrennen, muss man sagen.
Ja, und ich gebe dir Brief und Siegel dafür, dass Markus Anfang Schalke-Trainer wird. 100 Pro.
Ja, aber dann viel Spaß. Also wenn du so dünnhäutig bist wie Markus Anfang, das hat man ja auf all seinen Stationen gesehen, da war er noch nicht auf Schalke, glaube ich.
Ja, das wird wohl so sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht einfach auch, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es ein Zufall war, dass er jetzt gefeuert wurde. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht sogar Eventuell, vielleicht hat er ja auch irgendwie ein Telefonat mal geführt und das hat jemand mitgekriegt. Also ich glaube, da ist noch, die Geschichte ist noch nicht auserzählt, da bin ich mal gespannt, wie es weitergeht.
Das Ganze, übrigens, wenn wir schon bei Trainerwechseln sind, auch das ganz kurz, obwohl wir da nicht so oft hingucken, also dass Sascha Hildmann in Münster entlassen wird.
Ich wollte das gerade sagen.
Dann sag bitte.
Ja, nach 5 Jahren. Und das Christian Panda, da musst du uns gleich nochmal reinholen. Christian Panda jetzt übernimmt zusammen mit Kieran Schulze-Marmeling. Also das hat mich tatsächlich wirklich überrascht.
Ja, ich finde vor allen Dingen, also du steigst von der 4. in die 2. Liga auf. Du warst 5 Jahre da. Du hast eine Fußballbegeisterung losgetreten. Ich glaube jetzt noch nicht mal, dass Sascha Hildmann so ein großer Taktiktrainer ist. Aber er hat es anscheinend über 5 Jahre geschafft, die Motivation so hoch zu halten. Und die sind mit einer Mannschaft, die wirklich nur bedingt zweitligatauglich ist, punktgleich mit Ulm auf dem Relegationsplatz. Sie haben im Februar von mehr geträumt, weil sie 5 Punkte vor Braunschweig waren. Aber Braunschweig hat mehr Kohle und die bessere Mannschaft. Und ihn jetzt zu entlassen, also praktisch zum Opfer seines eigenen Erfolges zu machen, finde ich wirklich Wahnsinn. Er wird ja dann noch kolportiert, es hat mit der Mannschaft nicht mehr gestimmt. Und dann heißt es wieder, doch, es hat gestimmt. Also diese Entscheidung kann ich einfach nicht nachvollziehen, sage ich ganz klar. Und Christian Panda war ja bis letztes Jahr Präsidiumsberater. Der ist aus Münster, bevor er seine, der war ja ein begnadeter Linksfuß auf Schalke und alles so. Ja. Der hat jetzt auch keine Trainererfahrung. Also da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn du mit aller Macht das Ding halten willst, dann holst du jetzt irgendwie so einen Feuerwehrmann, der dich in die Relegation bringt und dann das Ding und dann baust du neu auf. Finde ich ein Risiko. Christian Panda hat noch nie im Profibereich eine Mannschaft trainiert. Ist ein Münsteraner Junge. Vielleicht haben sie auch den Trainer entlassen und haben gedacht, oh, unsere Alternativen sind alle nicht da. Aber da muss ich sagen, wenn dann irgendwann aus Bescheidenheit und Demut vielleicht doch ein Stück weit auch Alltag wird, dann finde ich es schade um den Trainer, der sie überhaupt erst dahin gebracht hat.
Ich hole dich mal zurück ins Jahr 1900. Das müsste irgendwie 90 gewesen sein. Das ist sehr lange her. Ich hatte sehr lange Haare. Und ich spielte in einer Band, die nannte sich Crystal Rose im Saarland. Und natürlich habe ich gesungen.
Ja, natürlich.
Natürlich. Und in Neinkeier, da gab es tatsächlich irgendwie die Rockfabrik.
Ja.
Das war so eine Heavy-Metal-Butze. Da war ich auch DJ.
Ja.
Neben der Schule.
Klar, und wahrscheinlich der absolute Frauentyp, klar.
Es war, ich will es nicht abstreiten.
Ja, der schöne Mann.
Es gab aber,
klar, natürlich.
Ja, es gab ja schöne Mann, genau. Es gab aber einen, der schöner war.
Oh.
Und einen, der noch besser singen konnte. Das war tatsächlich wirklich ziemlich krass. Gut aussehender, also er hatte sowas Bon Jovi-mäßiges, lange, blonde, lockige Haare. Traf auch die hohen Töne. Bei mir war es eher so die David Coverdale von Whitesnake-Fraktion und er war eher Halloween, also so ganz hoch. Und die Band hieß Fandenplass. Und ich sehe vor kurzem in den sozialen Netzwerken ein Foto ein Selfie von Stefan Kunz mit seinem Cousin. Das ist der Sänger von Pfandenplass und diese Band gibt es immer noch.
Ja klar, ich meine, also der ist ja Saarländer aus Limbach, glaube ich.
Der ist, ne? Ja, ich weiß, ja. Ich weiß, aber dass das und ich dann fiel es mir wieder ein, dass der Sänger, ich habe ihn schon wieder den Namen vergessen, weil man trifft sich natürlich und man spielt auch ab und zu mal zusammen auf Festivals und so, dass erzählt wurde, dass dessen Cousin Stefan Kunz ist. Und ich hatte das komplett aus meinem Hirn, es war weg, bis eben Stefan Kunz, der Gute, in den sozialen Netzwerken irgendwie was gepostet hatte mit Fandenplass und toll und yeah und keine Ahnung. So, da schließt sich also der Kreis. Und dieser Stefan Kunz, der sagte, Zitat, wir sind keine Opfer. So, nach diesem Spiel, nach dem verlorenen gegen den KSC. Jetzt warst du da und ich habe alle Spiele, alle Tore gesehen und ich habe einen Weggie gesehen, der richtig angesäuert war. Der aber auch auf der einen Seite angesäuert und auf der anderen Seite auch ein Stück weit konsterniert war und auch für deine Verhältnisse recht blass. Du warst sehr blass. hol uns doch mal rein in deine Gefühlswelt. Was war da los, als du dann vor der Kamera standst und quasi in diesem Stadion und immer noch ergriffen, immer noch, aber trotzdem muss man ja dann irgendwie noch den Job machen. So wie heute auch. Du bist immer noch ergriffen, du siehst viel besser aus, aber man merkt dir immer noch an, Da sitzt was im Nacken.
Ja, ein langer Tag, der sich jetzt so langsam arbeitsmäßig dem Ende neigt. Und ich freue mich dann schon aufs Feierabendbierchen mit meinem Freund Andi. Aber ja. Klar, also ich war gestern, muss ich sagen, ich war gestern erschrocken über das, was ich im Volkspark gesehen habe. Vielleicht war ich deshalb blass. Die Fragen müssen gestellt werden, weil ich es nicht verstanden habe. Im Gegensatz zu den 6 Jahren zuvor, es war ja nur in der allerersten Saison, dass der HSV von oben runtergefallen ist zu dem Zeitpunkt der Saison. Zum ersten Mal in der Saison hast du eine Ausgangsposition. Du bist immer noch die beste Rückrundenmannschaft, glaube ich. Du führst mit 3 Punkten Vorsprung und einem besseren Torverhältnis und hast dein Spiel noch. Spielst gegen Karlsruhe, machst die Vertragsverlängerung von Dompe. Also es ist positiver Druck, positive Emotionen, das Stadion brodelt. Du kannst einen Schritt machen, ohne dass du Angst haben musst, wenn du verlierst. Weil jetzt ist die Situation, du hast jetzt verloren, du bist ja immer noch 3 Punkte vor. Und so gelähmt, wie die gestern waren, also das war für mich schockierend. Das war nicht von Anfang an, der KSC ist eine gute Mannschaft, überhaupt keine Frage, hat völlig verdient gewonnen, aber du musst doch am Anfang, musst du doch merken, wir lassen euch gar keine Luft zum Atmen. Die haben die Bälle zurückgespielt, da waren Abwehrspieler, da hattest du das Gefühl, die haben Knoten in den Beinen. Die Führungsspieler waren nicht da, die Abstände waren zu weit, keine Flanken rein. Gut, Muheim fehlt, aber das ist für mich alles nicht erklärbar. Also das war gestern wirklich, die Angst war spürbar in jeder Ritze dieses Stadions. Ja. Und weil du gerade gesagt hast von Stefan Kunz, jetzt kommt es für mich drauf an, also der junge Trainer Merlin Polzin ist in der ersten Delle und Krise seiner Laufbahn, sie kommt zum schlechtesten Moment, aber du bist immer noch vorne mit 3 Punkten und einem besseren Torverhältnis. Und er war ja bisher allein das Gesicht des HSV, Klaus Koster hat nichts gesagt, Stefan Kunz hat nichts gesagt und ich glaube, Stefan Kunz spürt jetzt, er muss jetzt an seiner Seite stehen. Er hat die Situation als Spieler erlebt, 91 mit Lautern, zweitletzter Spieltag, du wirst es wissen. Alles war geschmückt am Betze, sie verlieren gegen Gladbach 3-2. Alle sagen, okay, das war's und sie gewinnen dann 6-2 in Köln. Aus dieser, so eine Stärke musst du jetzt der Mannschaft vermitteln, denn das gestern, also wenn du so weiterspielst wie gestern, holst du keinen einzigen Punkt mehr. Das ist klar. Ja. Und letzter Satz noch, Braunschweig konnte ich erklären, das kann mal passieren und Braunschweig war stark. Schalke, gegen 10 Mann solltest du gewinnen, aber da war diese aufgeheizte Atmosphäre, du holst einen Punkt noch mit, kann man. Aber das gestern können wir jetzt nicht mehr schönreden und jetzt musst du auch wirklich sagen, jetzt muss man dann auch verlangen, dass irgendwelche Personen vorangehen. Und ich glaube, das hat Stefan Kunz auch gesehen und ich denke, er geht voran.
Ich habe nicht gesehen, dass beim ersten FC Köln irgendjemand vorangeht in dem Spiel in Hannover. Also ich bin deshalb fassungslos und ich kann es nicht glauben, was da passiert ist, weil Punkt 1, 20.000 Kölner Fans machen sich auf den Weg nach Hannover. Ausgerüstet mit einem Sondertrikot. Brüllen wie, also das halbe Stadion war weiß. Du kommst als Tabellenführer. Du hast gegen Preußen Münster ganz gut gespielt. Und du bist auf dem Platz in Hannover und es ist angerichtet. Es ist wirklich alles angerichtet. Also du hast da irgendwie dieses 3-Gänge-Menü. Das steht da vor dir. Es ist ausgestattet wirklich, es ist mit den leckersten Sachen. Und es gibt noch Shampoos dabei und hinten draus noch ein gutes Mousse au Chocolat. Und du sagst, will ich nicht, ich will lieber Pommes.
Na, wenn es Pommes gewesen wäre.
Ja. Richtig.
War irgendwie so eine, wie heißen die Dinger, so Zuckerwarte, wo du reinbeißt und es ist eigentlich gar nichts da.
Ja, richtig.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, du hast es ja richtig gesagt, imponierend, wer da alles mitgefahren ist. Ich kann dir trotzdem sagen, der FC ist durch. Ihr gewinnt gegen Regensburg.
Nein.
Doch, der FC gewinnt gegen Regensburg. Ihr habt einen Punkt auswärts geholt. Und 57 Punkte reichen, um aufzusteigen. Wie hat Sören Gonter gestern gesagt, bei mir bei Sky, wir brauchen jetzt noch nicht mehr zu erwarten, dass der FC anfängt, Fußball zu spielen. Es ist spielerisch sicher einer der schwächsten Aufsteiger aller Zeiten. Das stimmt, du nimmst auch keine Euphorie mit. Aber am Ende muss man auch sagen, ich zitiere einen berühmten Kollegen von mir, am Ende siehst du das dem Aufstieg nicht an. Oder am Ende steht Aufstieg drauf und du siehst ihm nicht an, wie es passiert ist.
Ja, aber da gehe ich noch nicht mit, weil so viel Blutleere, wie ich da gesehen habe und teilweise wirklich einfach auch Spieler, wo du sagst so, okay, was passiert da? Das fängt ja bei keins an. Immer wenn der auf dem Platz steht, da habe ich Angst. genauso wie er auch. weil du hast ja nicht das Gefühl, dass der irgendwas reißen kann da. Da ist ja nichts. Da diskutiert er mit Paccarada an der Eckfahne. Schießt du oder schießt du? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Ah, komm schon, du musst das jetzt mal machen, dann ist auch dein Selbstvertrauen. Ja, aber ich weiß nicht, ich muss zu Hause auch noch kochen. Also es ist Wahnsinn. Da ist eine Moral, wo du dir denkst, wo sind denn Eier? Wir brauchen Eier, liebe Freunde. Es ist nicht zu fassen. Da ist ein Jan Thielmann, guck dir den mal an. Der beißt, der fightet, der kotzt, der spuckt Galle, weil die nicht mitmachen teilweise. Und also hätte ich jetzt irgendwie noch weitere 9 von seiner Sorte, würde ich sagen, wenigstens das. Aber da hast du einen Ljubicic, der seit 2 Jahren wahrscheinlich eher seinen Dyson-Föhn die ganze Zeit in der Hand hat, um zu gucken, ob die Welle richtig sitzt. Und ich weiß nicht, was der macht in seiner Freizeit. Ich weiß auch nicht, was in den gefahren ist. Aber den Wert von 10 Millionen auf 5 Millionen, also einfach mal zu halbieren, weil er einfach scheiße spielt, das muss man auch erstmal schaffen. Jetzt kannst du das durchgehen. Da kann ich gar nicht so viel essen, wie ich kotzen könnte nach diesem Spiel. Weil wer nicht begriffen hat, man hat sich jetzt ja mehr oder weniger dahin gerumpelt. Aber ich habe große Bedenken, dass jetzt kommt Jan Regensburg. Und das ist für mich überhaupt nicht klar, dass man das zu Hause dann einfach mal geschmeidig gut nach so einem Spiel über die Bühne bringt. Also da bin ich noch nicht. Da bin ich wirklich noch nicht.
Ja, also bin ich ganz klar, der FC ist hinten stabil und hat es immer geschafft, in den Heimspielen oder gegen die Mannschaften, die unter dir stehen, das Spiel zu gewinnen. Das werden sie auch am Samstagabend. Ja, Thielmann spielt auch keine gute Saison. Ich weiß nicht, ob die Leute an den falschen Positionen teilweise spielen. Ich weiß nicht, ob man irgendwann sich verabschiedet hat davon, ein Spielsystem einzuspielen. Wie gesagt, am Ende kannst dir wahrscheinlich fast egal sein, weil du aufsteigst. Und ich sehe auch nicht, dass was viele sagen, ja, wie willst du denn da in der Bundesliga bestehen? Da musst du ja ganz anders Fußball spielen. Hier musst du immer Spiel machen, vermeintlich. Das ist da nicht so der Fall. Das, was der FC spielt, ist über weite Strecken der Saison spielerisch richtig schlecht. Da bin ich bei dir. Es wird trotzdem reichen. Und ja, Ljubicic war im ersten Jahr wie ein Versprechen. Ich weiß auch nicht, warum er in der zweiten Liga das, wie so viele, nicht so richtig bringt. Waldschmidt und so, eigentlich haben sie finde ich, für die zweite Liga eine gute Mannschaft. Aber da kann ich dir sagen, da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Der FC ist durch.
Okay, Hamburg durch, FC durch. Hamburg
und jetzt habe ich ja gesagt, wenn du sagst, ich nehme es, finde ich nicht durch. Dann sag mir noch kurz, wer wird Dritter?
Ja, scheiße. Das ist genau die Frage, die ich jetzt stellen wollte. Also, wir haben Magdeburg mit 50 und dann hast du Lautern, Düsseldorf, Paderborn und Elversberg mit 49. Ich sag, ich bleib da meiner Liebe treu. Elversberg wird in die Relegation kommen.
Ich habe Respekt immer vor Paderborn. Ich glaube, dass Magdeburg am Wochenende gegen Münster gewinnt am Freitag und vorlegt. Düsseldorf habe ich irgendwie auf der Rechnung, weil die sich einfach nicht abschütteln lassen. Ich würde mir nicht trauen, im Moment einen Tipp zu machen. Aber ich sag vielleicht der Betze auf 3. Tippe ich jetzt einfach.
Oh, ja. Okay. Also das ist dann, das ist der alte Fight wieder Saarland gegen Pfalz. Ich Saarland, du Pfalz. Dann schauen wir mal, was da am Ende
ist. Ich finde, am Montagabend, ich habe jetzt einen langen Tag hinter mir von Hamburg zur Glanzparade und so, aber es ist schön mit dir den Abend zu beenden. So fast, es dämmert so ein bisschen im Licht. Ich sehe dich, du siehst, du leuchtest. Der Frontsänger der Band, wie hieß das nochmal?
Crystal Rose.
On stage, Crystal Rose. Und
Crystal Band. Rose, ja.
The Beauty, ja. Mike, oh Wahnsinn.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, es war brutal. Wahnsinn. Also alle im Saarland, die diesen Podcast hören, ich weiß es auch, dass der eine oder andere hört. Liebe Grüße an der Stelle. Mikro Vogelgesang, Gitarrenvirtuose. Ich weiß nicht, was er heute macht. Ich glaube immer noch mit Tonstudio unterwegs und immer noch spielt alles gegen die Band. Stefan Ma an den Drums. Ich hoffe, ihm geht's gut. Bester Drummer ever. Roland, Bassist, ein unfassbar gut aussehender, also da können wir beide einpacken, Veggie, auch dahin liebe Grüße, und Keyboard war wechselnd, insofern kann ich da
jetzt. Okay, pass mal auf, bevor du jetzt mir hier noch irgendwie jede Bedienung noch in der Scheune in Limbach nennst oder sowas, würde ich ganz gerne enden, weil es sich zum 50. jährt, dass Borussia Mönchengladbach den UEFA Cup 1975 gewonnen hat. Im Finale 0-0 zu Hause in Düsseldorf und auswärts in Enschede 5-1 gewonnen, obwohl Enschede schon die Schiedsrichter zum Siegesbankett eingeladen hatte. Ich weiß, es ist aus deiner Sicht ein Irrtum der Geschichte. Angeblich soll Borussia Mönchengladbach im Halbfinale das Weiße Ballett geschlagen haben. Das kann nicht sein, aber wenn man dem glauben kann, was ich heute gelesen habe auch nochmal, ich empfehle die schöne Geschichte im Kicker hinten drauf, muss man sagen, mit Rainer Bonhoff, mit Allan Simonsen, mit Jensen, mit Heinkes in Überform, mit Vogts, das war schon stark. Die Borussia hat zweimal in den 70er Jahren den UEFA Cup gewonnen, ist im Landesmeisterpokal betrogen worden in Madrid, im Elfmeterschießen ausgeschieden in Everton, einmal im Finale gegen Liverpool gescheitert. Aber das war neben Boninseng, ja, dem Büchsenwurf von Bökelberg, war 75 so wirklich so richtig, wo man sagen kann, da hat sich Europa so ein bisschen in die Borussia verliebt. Und das kann man auch nochmal würdigen.
Du, dann mache ich dir zum Schluss, mache ich dir einfach den Lieblingsstruber und sag: Du Busch, heute, das war Wahnsinn. Du warst heute im Hier und Jetzt und hast einfach alles gesagt, was man sagen muss. Und ich bin sicher, das werden wir schaffen. Auch in der nächsten Woche wieder werden wir es schaffen. Und du wirst es jetzt schaffen, da bin ich sicher, im Hier und Jetzt wirst du es schaffen, mit dem Andi noch ein gepflegtes Bier zu trinken. Und dann wirst halt nächste Woche wieder beißen mit mir zusammen, Bursche. Verstehst du? Ja,
das ist alles Leihwand. Und ich sag: Bussi Papa, lieber Mike.
Bussi nach München.
Bussi Papa. Und wie das mit der Eier ist, das weiß ich nicht, auf Österreichisch oder Bergisch.
Es ist wichtig, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist wichtig, im Hier und Jetzt. Das ist wichtig. Verstehst?
Ich verstehe. Wo ist der Herz aus wie ein Bergwerk?